Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel. Wie schon in den letzten Tagen beschäftigen wir uns auch heute mit einem Psalm aus der Feder von König David. In unserer Sendung heute geht es um Psalm 21 und auch um den ersten Vers von Psalm 22. In vielen Ausgaben der Lutherbibel trägt der Psalm 21 die Überschrift Gottes Hilfe für den König. Von seinem Aufbau und Inhalt her steht der Psalm in engem Zusammenhang mit Psalm 20, mit dem wir uns in der letzten Sendung beschäftigt haben. Dort in Psalm 20 spricht David von einem bevorstehenden Kampf oder einer Schlacht. Er erwähnt, dass seine Feinde sich auf Wagen und Pferde verlassen, er aber Gott um Hilfe bittet. Es wird deutlich, dass Gott ihm in solchen Situationen schon geholfen hat. Es spricht einiges dafür, dass David Psalm 21 als Dankeslied nach einem Kampf geschrieben hat. Er möchte Gott für seine Hilfe loben und ihm danken. Noch eine Besonderheit möchte ich zu diesem Lied Davids, zu Psalm 21, anmerken. Wir finden ja in der Bibel verschiedene Arten von Psalmen. Es gibt Lob- und Dankpsalmen, es gibt Klage- und auch Weisheitspsalmen. In einigen seiner Psalmen spricht David von sich als König in der dritten Person. Man nennt diese Psalmen Königspsalmen und auch Psalm 21 ist ein solcher Königspsalm. Der Targum, die chaldäische Übertragung des Alten Testaments, und der Talmud, eine Sammlung alter jüdischer Überlieferungen, beide lehren, dass der König, der in diesem Psalm erwähnt wird, der Messias ist. Auch Rabbi Salomo ben Isaak, der große im Jahr 1040 nach Christus geborene Talmudgelehrte, befürwortete eigentlich diese Auslegung. Allerdings schlug er vor, diese Interpretation nicht beizubehalten, weil er befürchtete, dass die Christen diesen Psalm als Beweis dafür nehmen könnten, dass Jesus von Nazareth der Messias ist. Dies scheint mir aus meiner heutigen Sicht ein ziemlich guter Hinweis darauf zu sein, dass sich dieser Psalm tatsächlich auf Jesus Christus bezieht. Interessant ist auch die Beobachtung, dass dieser Psalm in vielen Kirchen traditionell am Himmelfahrtstag in den Gottesdiensten gelesen wird. Sie lesen diesen Psalm, um an die Himmelfahrt Christi zu erinnern, an seine Rückkehr in die Herrlichkeit und an seine dortige Rolle als hoher Priester. Erlauben Sie mir einen kleinen Exkurs zum Himmelfahrtstag im Allgemeinen. Mir fällt auf, dass dieser Feiertag in vielen Gemeinden eine untergeordnete Rolle spielt. Wenn überhaupt noch ein Gottesdienst angeboten wird, ist er oft schlecht besucht und viele Christen füllen diesen Tag mit anderen Aktivitäten. Es ist tatsächlich so. Während Weihnachten und Ostern gebührend gefeiert werden, Pfingsten schon weniger, wird Christi Himmelfahrt oft vergessen. Dabei ist der Himmelfahrtstag meiner Meinung nach ein sehr wichtiger kirchlicher Feiertag. Psalm 21 bietet uns nun die Gelegenheit, dass wir uns einmal mit Christi Himmelfahrt beschäftigen. Denn es geht dort zum einen um die zukünftige Herrschaft Christi als König dieser Welt, aber auch um das Gericht, welches über diejenigen kommt, die ihn verleugnen. Soweit meine Gedanken zu diesem besonderen Feiertag. Vielleicht erinnern Sie sich ja am nächsten Himmelfahrtstag an Psalm 21. Das Volk Israel hat diesen Psalm im Tempelgottesdienst verwendet. Der Theologe John James Stuart Perrone schreibt dazu, jeder jüdische König war lediglich ein schwaches Abbild des wahren Königs Israels. Und alle Hoffnungen und Sehnsüchte, die auf den gerade herrschenden Monarchen gerichtet waren, sei es David selbst oder einer seiner Söhne, waren doch eigentlich auf jemand Größeren gerichtet. Diese Hoffnung und Sehnsucht galt dem, der sowohl Davids Herr war als auch sein Sohn. Ich möchte in den nächsten Minuten mit Ihnen Vers für Vers durch diesen Psalm gehen und Ihnen ein wenig erklären, welche Bedeutung ich darin erkenne. Beginnen wir mit den Versen 1 und 2. ein Psalm Davids vorzusingen. Herr, der König freut sich in deiner Kraft, und wie sehr fröhlich ist er über deine Hilfe. Obwohl David hier von seiner persönlichen Erfahrung spricht, kann man diese Aussage auch auf Jesus Christus beziehen. Die Aussage, der König freut sich in deiner Kraft, kann meiner Meinung nach auf den Messias gedeutet werden. In Hebräer 12, Vers 2 wird von Jesus gesagt, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete, fuhr er zum Himmel auf und setzte sich zur Rechten des Thrones Gottes. Und in Hebräer 7, Vers 25 ist zu lesen, daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen. Ist dies nicht eine bewegende Aussage? Gehen wir im Psalm 21 weiter zu Vers 3. Du erfüllst ihm seines Herzens Wunsch und verweigerst nicht, was sein Mund bittet. Sela. Im Rückblick auf seinen Dienst betete Jesus im hohen priesterlichen Gebet zu seinem himmlischen Vater, Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Diese Bitte, wie auch alle anderen Bitten von Jesus, sind bereits beantwortet worden oder werden noch beantwortet. Jesus sitzt zur Rechten Gottes. Dazu passt aus Psalm 21 der dritte Vers. Du erfüllst ihm seines Herzens Wunsch. Das hat allerdings David gesagt. Und dennoch, als Jesus hier auf der Erde war, konnte er sagen, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Dieses Gebet wird erst in der Zukunft beantwortet werden, wenn wir Christen bei Jesus sind. Er kam auf die Erde, um dies zu ermöglichen. Der himmlische Vater hat die Bitte seines Sohnes erhört. Kommen wir nun zu den Versen 5 bis 7. Er bittet dich um Leben, du gibst es ihm, langes Leben für immer und ewig. Er hat große Herrlichkeit durch deine Hilfe. Pracht und Hoheit legst du auf ihn. Denn du setzest ihn zum Segen ewiglich. Du erfreust ihn mit Freude vor deinem Antlitz. Das schreibt David in Psalm 21. Wechseln wir jetzt wieder die Perspektive und blicken auf Jesus. Er ist auf diese Erde gekommen, um sein Leben als Lösegeld für die Menschen zu geben. Wenn wir uns sein Leben auf dieser Erde anschauen, dann sehen wir seine Hingabe und Demut seinem Vater im Himmel gegenüber. Wir sehen, wie er immer wieder flehend gebetet hat. Und auch ganz am Ende seines Lebens im Garten Gethsemane kämpfte er inständig im Gebet. Psalm 102, die Verse 24 und 25 sagen von dem Herrn, »Er demütigt auf dem Wege meine Kraft, er verkürzt meine Tage.« Ich sage, mein Gott, nimm mich nicht weg in der Hälfte meiner Tage, deine Jahre wären für und für. Jesus bettelte also um sein Leben, denn als er starb, war er erst 33 Jahre alt. Er betete, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und in Hebräer 5, Vers 7 steht, und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Die Frage ist nun, wie wurde Jesus erhört? Nun, er starb zwar, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Nun lebt er in seinem verherrlichten menschlichen Körper für immer und ewig. Er sitzt nun zur Rechten Gottes. Durch sein Erlösungswerk wird seine Herrlichkeit groß. Ja, diese Herrlichkeit, die ihm gebührt, weil er sie und mich gerettet hat. Kommen wir nun zu den Versen 8 bis 10, wo es meiner Meinung nach um eine weitere Beschreibung Jesu geht. Denn der König hofft auf den Herrn und wird durch die Güte des Höchsten festbleiben. Deine Hand wird finden alle deine Feinde, deine Rechte wird finden, die dich hassen. Du wirst es mit ihnen machen wie im Feuerofen, wenn du erscheinen wirst. Der Herr wird sie verschlingen in seinem Zorn, Feuer wird sie fressen. Hier wird deutlich, Gott ist nicht nur ein Gott der Erlösung, dadurch, dass er am Kreuz für die Sünden gestorben ist, er ist auch ein Gott des Gerichts. Die Menschen, die ihn verleugnen, sind seine Feinde. Es ist kein schöner Gedanke, dass es eine Hölle gibt. Ich wünschte mir, dass jeder Mensch in der Ewigkeit bei Gott sein wird. In der heutigen Zeit glauben viele Menschen gar nicht mehr, dass es wirklich eine Hölle gibt. Sie wünschen sich einen Gott, der alle Menschen erretten wird. Aber die Bibel lehrt, dass es eine Hölle gibt. Sie lehrt, dass Gottes Feinde die Ewigkeit in der Hölle verbringen werden. Wenn Sie nicht daran glauben, dass es eine Hölle gibt, stehen Sie mit Ihrer Meinung im Widerspruch zur Bibel. Es widerspricht der klaren Aussage der Bibel, die Existenz der Hölle zu bestreiten. Einmal kam ein Mann zu mir, der zu mir gesagt hat, ich glaube nicht an die Hölle. Ich entgegnete ihm, bist du dir bewusst, dass deine Meinung der Bibel widerspricht? Er erwiderte, das macht mir nichts aus, ich glaube nicht daran, dass es eine Hölle gibt. Gut, sagte ich ihm, eines Tages wirst du es glauben. Der Tag wird kommen, an dem du herausfinden wirst, dass es wahr ist. Die Hölle ist kein angenehmes Thema. Dies behauptet ja auch niemand. Gott freut sich nicht an den Verlorenen. Gottes Gericht wird als sein unverständliches Handeln angesehen, die Erlösung als sein wunderbares Wirken. Gott möchte retten. Wenn du nicht zu ihm kommst auf seinem Weg oder wenn du seine Erlösung nicht möchtest, dann bleibt für dich nichts als das Gericht. Du wirst es mit ihnen machen, wie im Feuerofen, wenn du erscheinen wirst, heißt es im Psalm 21. Der Herr wird sie verschlingen in seinem Zorn, Feuer wird sie fressen. Diese Worte sind sehr eindeutig. Feuer ist Feuer und Gericht ist Gericht. Lesen wir nun die letzten Verse aus Psalm 21. Ihre Nachkommen wirst du tilgen vom Erdboden und ihre Kinder aus der Zahl der Menschen. Denn sie gedachten dir Übles zu tun und machten Anschläge, die sie nicht ausführen konnten. Denn du wirst machen, dass sie den Rücken kehren. Mit deinem Bogen wirst du auf ihr Antlitz zielen. Herr, erhebe dich in deiner Kraft, so wollen wir singen und loben deine Macht. Dieser Psalm vermittelt uns also auch ein Bild des Gerichts, das im Buch der Offenbarung noch ausgemalt wird. Es ist ein sehr ernstes Bild, mit dem wir da konfrontiert werden. Auch der Apostel Paulus erwähnt es in seinem zweiten Brief an die Thessalonicher in Kapitel 1 in den Versen 6 bis 8. Dort heißt es, denn es ist gerecht bei Gott, mit Bedrängnis zu vergelten denen, die euch bedrängen. Euch aber, die ihr Bedrängnis leidet, Ruhe zu geben mit uns, wenn der Herr Jesus sich offenbaren wird, vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht, in Feuerflammen, Vergeltung zu üben an denen, die Gott nicht kennen und die nicht gehorsam sind dem Evangelium unseres Herrn Jesus. Hier wird das Gericht beschrieben, welches Gott an seinen Feinden verüben wird. In den Versen 9 bis 10 geht es noch weiter. Die werden Strafe erleiden, das ewige Verderben vom Angesicht des Herrn her und von seiner herrlichen Macht, wenn er kommen wird, dass er verherrlicht werde bei seinen Heiligen und wunderbar erscheine bei allen Gläubigen an jenem Tage. Denn was wir euch bezeugt haben, das habt ihr geglaubt. Zurück zu Psalm 21. Dieser Psalm ist nicht nur ein Dankeslied, das David nach einem Sieg geschrieben hat. Nein, dieser Psalm ist meines Erachtens vorausschauend auch schon ein Bild für die herrliche Gnade Gottes, die Gott jedem Menschen durch Christus zur Verfügung stellt. Kommen wir nun zu einem weiteren Psalm Davids. Psalm 22 bildet zusammen mit Psalm 23 und 24 eine Einheit. Psalm 22 beginnt mit dem Satz, ein Psalm Davids vorzusingen, nach der Weise die Hirschkuh, die früh gejagt wird. Diese Einleitung gibt vermutlich die Melodie an, nach der dieser Psalm gesungen wurde, die uns aber leider heute nicht mehr bekannt ist. Schon ab dem zweiten Vers wird deutlich, dass wir es hier mit einem ganz besonderen Psalm zu tun haben. Ich möchte Ihnen kurz erläutern, warum ich das so sehe. Es gibt einige Kapitel in der Bibel, bei denen ich mich geradezu unwürdig fühle, sie auszulegen. Psalm 22 gehört dazu. Ich empfinde, dass wir hier auf heiligem Boden stehen und geistlich gesehen unsere Schuhe ausziehen sollten. Manche Wissenschaftler gehen davon aus, dass Jesus, als er am Kreuz hing, den gesamten 22. Psalm zitiert hat. Ich denke, man kann diese These vertreten. Denn wenn man sich die letzten 7 Worte von Jesus am Kreuz anschaut, dann sind sie inhaltlich in diesem Psalm zu finden. Mit Psalm 22 werden wir daran erinnert, wir waren dort an dem Kreuz, als er für uns zur Sünde gemacht wurde, wie es im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21 heißt. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. So wie wir heute durch den Glauben in Christus sind, waren wir wahrhaftig an diesem Kreuz, als er starb. Petrus drückt es in seinem ersten Brief in Kapitel 2, Vers 24 so aus: Der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Wir brauchen nicht mehr, wie Jesus zu rufen: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gottes Hilfe ist durch Jesu Sterben am Kreuz nahe. Christus hat gelitten für euch. Er, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Mit diesem Vers aus dem 1. Petrusbrief möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen, dass diese Gewissheit Sie begleiten möge.